Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Auf der anderen Seite kann es eben dazu führen, dass Kinder dann Gemüse als eine Aufgabe betrachten. Also, dass sie das erstmal essen müssen, damit sie dann das vermeintlich leckerere oder also begehrtere Lebensmittel eben bekommen. Das führt eben dazu, dass dann so Kategorien gebildet werden. Also, das besonders attraktive Lebensmittel und das, was ich irgendwie essen muss. Und es wäre schön, wenn wir das vermeiden können und alle Lebensmittel irgendwie gleichwertig angesehen werden.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und heute sprechen wir übers Essen. Nicht darüber, was gesund ist, wie viel Obst oder Gemüse wir brauchen und wie wir kleine Grünzeugverweigerer doch noch von Brokkoli überzeugen können. Dazu gibt's bereits eine Folge, die wir in den Shownotes auch gerne nochmal verlinken. Nein, heute da sprechen wir darüber, wie wir als Eltern präventiv schützen können und was wir tun können, wenn wir merken, mein Kind hat eventuell schon ein sehr ungesundes Verhältnis zum Thema Essen. Dazu habe ich mir Dr. Sarah Sanchez eingeladen. Sie begleitet seit vielen Jahren als Kinder- und Jugendpsychiaterin und als Psychotherapeutin von Essstörungen betroffene Kinder, Jugendliche und deren Familien und weiß, wie sehr solche Erkrankungen das Leben der ganzen Familie auf den Kopf stellen können. Deshalb werde ich mich gemeinsam mit ihr heute einmal durch die ganze Timeline einer Kindheit und Jugend hangeln und schauen, wo befinden sich eigentlich Fallstricke, die wir vielleicht umgehen können? Wie können wir vermeiden, dass Emotionen und Essen gefährlich nah beieinander liegen? Und warum ist es trotzdem in den allermeisten Fällen nicht unsere Schuld und auch nicht die Schuld unserer Kinder, wenn Essen zum Problem wird? Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du für all diese Fragen heute zur Verfügung stehst, Sarah.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, Sarah, Essen, ne? Eigentlich ein schönes Thema, aber kannst du sagen, wie viele Menschen hierzulande ungefähr ein Problem damit haben? Gibt's da Zahlen?
Ja, da gibt's Zahlen dazu. Es gab jetzt auch vor kurzem eine größere Erhebung bei Kindern und Jugendlichen, die KICS-Studie. Und die hat gezeigt, dass ca. 20% der Kinder und Jugendlichen bereits Symptome einer Essstörung zeigen. Also jeder 5., der damit irgendwie ein Problem hat.
Okay, das sind echt krasse Zahlen. Du als Psychotherapeutin und auch als Psychiaterin, du kommst ja dann ins Spiel, wenn bereits Probleme aufgetaucht sind. Jetzt hast du heute hier die Möglichkeit, mal früher anzusetzen, nämlich in der Prävention. Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss des Elternhauses bei der Entstehung von Essstörungen? Und an der Stelle ist es mir auch nochmal ganz wichtig, allen, die zuhören, zu sagen, wir sprechen hier ja nicht von Schuld. Also wir sprechen von Möglichkeiten der Prävention und von Wissen, das wir alle, auch ich, bisher größtenteils einfach nicht haben. Und deshalb ist es so schön, dass du hier bist.
Genau, ich glaube, Familien und Eltern können da ganz viel bewirken und können ein sehr gutes Vorbild für ihre Kinder und Jugendliche sein. Aber ja, sie sind nicht allein verantwortlich dafür. Es gibt ja auch sehr viele gesellschaftliche Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Davon können wir unsere Jugendlichen auch nicht komplett beschützen. Was in Werbung und Social Media gezeigt wird, verzerrt eben leider oft die Wahrnehmung. Trotzdem kann man als Familie da sehr viel positive Beispiele geben und auch gegensteuern und so den Rücken unserer Kinder so stärken, dass sie am Ende eben nicht zu denjenigen gehören, die von einer Essstörung betroffen sind.
Okay, wenn wir von Essstörungen sprechen, was genau wären denn so typische Essstörungen, die schon im Kindesalter oder dann im frühen Jugendalter auftreten können? Das ist ja nicht immer die typische Bulimie, die man so kennt, sondern da gibt es ja verschiedene Dinge, die auftreten können.
Genau, also ich glaube so die ganz klassischen, die wahrscheinlich auch viele Menschen kennen, das sind vor allem die Magersucht und die Bulimie. Mhm. Bei der Magersucht geht es eben viel darum, dass Essverhalten zu kontrollieren, also nur sehr ausgewählt, sehr wenige Lebensmittel zu sich zu nehmen, das Gewicht zu reduzieren, möglicherweise auch über Sport viel Kalorien wieder zu verbrennen und darüber eine Art von Kontrolle über sich selbst und seinen Körper zu erlangen. Bei der Bulimie spielt das oft auch eine Rolle, das unterschätzt man. Da kennt man vor allem die Essanfälle, die auch sehr beeindruckend sein können, also wo sehr viel Nahrung in kurzer Zeit zu sich genommen wird und dann aber von den Betroffenen auf die ein oder andere Art wieder losgeworden wird. Also das ganz Klassische ist das Erbrechen. Es gibt aber durchaus auch andere Techniken, die da eingesetzt werden. Eine weitere große und oft nicht so beachtete Essstörung ist die Binge-Eating-Disorder. Das kennt man vielleicht noch nicht so stark, betrifft eher auch ältere Jugendliche oder junge Erwachsene. Da kommt es auch zu sehr starken Essanfällen, also wo auch wirklich enorme Mengen an Nahrungsmitteln zu sich genommen werden, also manchmal der ganze Kühlschrank leergeräumt wird. Aber es kommt danach eben nicht zu diesen gegenregulierenden Maßnahmen. Also die Betroffenen erbrechen im Anschluss nicht. Dadurch kann es dann in der mittelfristigen oder langfristigen Folge eben zu einem starken Übergewicht kommen. Bei kleineren Kindern gibt es die sogenannten Fütterstörungen. Das ist aber eher seltener. Also da geht es um Kinder, also eine extreme Form des Picky Eating, würde ich mal sagen. Also die wirklich fast gar nichts mehr zu sich nehmen, nur sehr, sehr, sehr ausgewählte Lebensmittel. Die sind aber zum Glück nicht ganz so häufig.
Und würdest du sagen, dass Eltern zu schnell von einer Essstörung sprechen? Also weil du hast gerade das Picky Eating angesprochen. Das hört man wirklich extrem häufig von Eltern, dass sie Picky Eater haben. Also Kinder, die wirklich nur ausgewählte Lebensmittel mögen oder eben ausgewählt Lebensmittel aussortieren aus dem Essen. Ist das schon eine Essstörung oder ist das noch okay, normal und ein bisschen Wohlstandsgesellschaftsproblem vielleicht auch?
Genau, ich glaube, da ist vieles auch einfach normal. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass bei diesen sehr jungen Kindern die Eltern dann schon direkt von einer Essstörung sprechen. Also zumindest habe ich das jetzt so in meinem Berufsleben nicht so erlebt. Genau, das ist einfach auch eine normale Verhaltensweise von kleinen Kindern. Ich kenne das auch von meinen Kindern, dass also bleibt nicht aus, auch wenn das an sich gute Esser sind, dass es mal Phasen gibt, wo nur Beilagen gegessen werden. Und ich glaube, da braucht man ein bisschen Geduld und Vertrauen, dass das Kind auch wieder in eine andere Phase reinwächst und dann wieder neue Sachen ausprobiert, sich auf neue Lebensmittel einlässt. Und das gehört auch zu einer normalen Entwicklung mit dazu.
Sehr cool. Das finde ich auch nochmal einen ganz guten Hinweis, weil ich glaube, dass diese Sorgen, vielleicht nennt man es nicht Essstörungen, aber es macht einem einfach Sorgen, ne, wenn Kinder viel aussortieren oder so. Und man hat dann oft so dieses Gefühl von, sind die jetzt gut versorgt? Ist alles in Ordnung? Wie geht das weiter? Dann rechnet man hoch und so weiter und denkt schon, oh Gott, wo soll das hinführen? Aber gut, dass du da auch nochmal so ein bisschen Ruhe reinbringst in das Thema. Aber lass uns mal einmal von der Pike aufgehen und mal gucken, wie entsteht eigentlich unser Verhältnis zu Essen? Fangen wir mal in der Schwangerschaft an. Da geht's ja eigentlich schon los, dass ich als Schwangere schon in Mitte der Schwangerschaft immer auf die Waage gestellt werde und genau geguckt wird, wie viel wiegt das Kind, wie viel wiege ich. Warum ist das aus medizinischer Sicht wichtig? Du bist ja auch Ärztin. Ja, und was macht das aber vielleicht auch?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das zu verfolgen. Es gibt in der Schwangerschaft sehr viele, sehr unterschiedliche Komplikationen, die auftreten können. Schwangerschaft ist ein natürlicher Prozess und ein riesengroßes Wunder und gleichzeitig aber auch immer irgendwo ein Risiko für die Mutter. Und deswegen werden sehr viele Messwerte kontrolliert. Ich bin zwar Ärztin, aber keine Frauenärztin. Deswegen kann ich jetzt nicht auf alles im Detail eingehen, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass man sich davon auch nicht so sehr verunsichern lässt. Also es ist gut, wenn man da einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin hat, der man vertraut, dass die eben diese Werte kontrolliert, da einen Blick drauf hat und sich selber versucht, nicht so sehr davon verrückt zu machen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass ja auch da wieder gesellschaftlich Müttern suggeriert wird, dass sie da noch sehr viel Kontrolle ausüben müssen oder direkt nach der Geburt wieder zu einem Körper zurückkehren müssen wie vor der Schwangerschaft. Und das ist einfach oft nicht so direkt möglich. Also es gibt Frauen, die haben Glück. Und bei denen ist es nach der Schwangerschaft wieder sehr schnell so wie davor. Und es gibt Frauen, die haben halt einfach ein bisschen eine längere Zeit, wo sich der Körper erholt und sich das alles zurückbildet. Und das ist völlig normal. Oft sind es auch erstmal Wassereinlagerungen, die da eine große Rolle spielen. Also es ist gar nicht irgendwie Fettgewebe, sondern es ist tatsächlich einfach nur Wasser im Körper. Da fände ich es schön, wenn wir es schaffen, da weniger uns irgendwie diesen Druck machen zu lassen, dass man irgendwie direkt wieder Sport machen muss, dass man direkt wieder super aktiv sein muss, immer in Bewegung. Und wenn sich das einfach noch nicht so richtig anfühlt für einen selbst und der Körper noch nicht so weit ist, dass man sich da ein bisschen Zeit gibt und ja, also von dieser wirklich sehr körperlich auch anstrengenden Zeit ein bisschen erholen kann.
Ja, total. Dann ist das Baby raus um die Geburt und dann geht es auch direkt los. Also schon bei der U1 wird der BMI einmal abgenommen, wird geguckt, okay, passt Gewicht und Größe und so weiter miteinander zusammen. Da geht's aber nicht um Schönheit, richtig?
Nee, überhaupt nicht, genau. Und auch da ist die Bandbreite von was Normales bei so kleinen Kindern ja noch viel größer als bei Erwachsenen. Da geht's wirklich eher darum zu kontrollieren, ist das Wachstum von dem Kind in Ordnung, ist die Entwicklung in Ordnung. Das wird eben kontinuierlich erfasst in diesem gelben Untersuchungsheft, was man vom Kinderarzt bekommt. Das ist auch für spätere Zeiten wichtig. Also wenn die Kinder dann irgendwann als Jugendliche kommen, dass man schauen kann, wie war das denn von Geburt an bis in die Jugend hinein? Ist das Kind immer auf einer ähnlichen Perzentile unterwegs? Also diese perzentilen Werte setzen das Wachstum und das Gewicht von dem Kind im Vergleich zu statistischen Werten mit Kindern, die genau gleich alt und dasselbe Geschlecht haben. Und so kann man einfach gucken, bewegt es sich da in einem gesunden Entwicklungsrahmen. Und wenn man jetzt sieht bei einem Kind, okay, das war immer um die 50. Perzentile, also 50% aller Kinder sind schwerer und 50% sind leichter. Es liegt also irgendwo in der Mitte und plötzlich bricht dieses Gewicht total ein oder bricht auch das Wachstum total ein, kann das eben ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Mhm. Es muss nicht unbedingt eine Essstörung sein. Es gibt auch körperliche Erkrankungen, die dazu führen, dass das Wachstum, dass die Gewichtsentwicklung einbrechen. Und das ist aber für Kinderärzte eben einfach ein sehr wichtiger Hinweis zu schauen, okay, da ist gerade irgendwie was im Argen und wir müssen darauf achten.
Mhm. Ich finde diese Phase auch so unglaublich wichtig, weil ich das so krass erlebt habe, was das auch mit einem macht als Eltern, weil eines meiner Kinder ist mit 5 Kilo geboren. Das war direkt so ein krasses Thema und wurde von allen irgendwie aufgenommen. Also nur weil es ein Baby war, hat sich jeder dazu berufen gefühlt, trotzdem den Körper meines Kindes so zu beurteilen. Wo ich direkt so ein Gefühl in meinem Herzen hatte und dachte, wie krass, redet ihr eigentlich über den Körper meines Kindes? Das hat direkt so einen krassen Druck gemacht, dass der Körper direkt ab Geburt meines Kindes ein Thema war. Das fand ich total krass. Und dann ging es eben weiter mit diesem Erstkontakt zum Essen, als es dann so in Richtung Beikost ging. Da, glaube ich, ist das erste Mal, dass man als Eltern so richtig auch was in der Hand hat wahrscheinlich, ne? Wie man diesen Erstkontakt gestaltet. Oder würdest du sagen, entspannt euch, da kann man nicht viel falsch machen. Wie würdest du das sehen?
Ja, da gibt's ja auch sehr viele Empfehlungen dazu und ich glaube auch das Thema Stillen ist ja auch so ein Reizthema, sage ich mal, also wo auch viel Druck ausgeübt wird auf die Mütter auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass eben für viele Frauen auch total belastend ist, wenn es eben nicht so gut klappt, wie man sich das halt vielleicht vorher vorgestellt hat, hat man ja auch nicht immer in der Hand. Ich kenne das auch so aus meinem Bekanntenkreis, dass eigentlich viele gerne stillen möchten und sich das auch sehr schön vorstellen. Und dann gibt es aber einfach zum Teil auch medizinische Gründe, warum das eben nicht von Anfang an so gut funktioniert und dass das für die Mütter wirklich sehr stressig und belastend ist. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man anfängt, eben auf die Beikost umzusteigen. Da gibt es jetzt auch gerade ganz aktuell eine neue Leitlinie zum Thema Stillen und dann eben auch Einführung von der Beikost. Ich glaube, das hat für viele auch nochmal so ein bisschen Unsicherheit gebracht, weil die Empfehlungen sich da halt etwas verändert haben. Jetzt ist die Empfehlung bis zum 6. Lebensmonat voll zu stillen, erst etwas später auf die Beikost umzusteigen. Und bisher waren die Empfehlungen halt, dass man schon ab dem 5. Monat circa mit der Beikost anfängt. Ich glaube, das ist für viele dann auch wieder so eine Verunsicherung. Warum ändert sich das jetzt plötzlich?
Ja.
Ich würde auch da sagen, wenn es möglich ist, sollte man versuchen, sich nicht zu sehr verrückt machen zu lassen und einfach auch ein bisschen auf das Kind zu schauen. Also ich habe selber gerade noch ein Kind, das genau in dem Alter ist. Also meine jüngste Tochter ist jetzt 6 Monate alt und ist immer mit am Essenstisch dabei. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass sie so ab dem 4., 5. Monat anfing, total interessiert zu sein, was wir da zu uns nehmen, was wir so essen, was da auf unserem Teller landet. Und wenn man sieht, das Kind ist da interessiert, fängt schon an zu schmatzen, möchte das gerne in die Hand nehmen und scheint einfach auch so bereit zu sein, finde ich, kann man da auch durchaus drauf eingehen. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man halt achten sollte. Also, dass man mit erstmal Gemüse anfängt, dann mit Obstbrei und erst ein bisschen später Getreidebrei mit dazu nimmt. Das hat mit Allergierisiken zu tun. Das kann man aber auch mit dem Kinderarzt nochmal vorbesprechen und da gibt es auch sehr gute Ratgeber dazu. Und beim Zeitpunkt würde ich das halt tatsächlich versuchen, auch ein bisschen vom Kind abhängig zu machen. Ne? Wenn ich dann merke, dass das Baby möchte noch überhaupt nicht, das spuckt es nur aus oder macht den Mund gar nicht auf, dass man ihm dann halt auch noch ein bisschen Zeit gibt und da gar nicht so einen großen Druck irgendwie sich selber macht, dass es jetzt schon direkt alles aufessen muss, sondern dass es erstmal darum geht, überhaupt die Nahrungsmittel kennenzulernen, Geschmack kennenzulernen. Das Kind muss sich auch an die Konsistenz gewöhnen. Also das sind einfach ganz viele große Entwicklungsschritte, die es da auf einmal machen muss. Und da kann man ihm ruhig ein bisschen Zeit einräumen dafür.
Gibt's an der Stelle wirklich Eltern, die da auch schon großen Druck dann auf das Kind übertragen? Weil ich kann mir schon vorstellen, als Eltern hast du dann ja Druck, ne? Es ist so dieses, ich soll jetzt ab dem 6. Lebensmonat und dann muss es aber auch klappen. Und jetzt spuckt dieses Kind über Wochen einfach jeglichen Karottenbrei oder Pastinakenbrei wieder auf sein Lätzchen. Wie wichtig ist es an der Stelle, entspannt zu bleiben? Und ja, kann ich da schon was falsch machen?
Ja, ich glaube, umso entspannter man selber ist, desto eher kann auch das Kind sich darauf einlassen. Die Kinder merken das natürlich, wenn wir als Eltern super nervös sind. Und ich würde halt versuchen, es immer wieder anzubieten, erstmal mit kleinen Portionen zu starten. Ne, also ich glaube, kein Baby ist von Anfang an ein ganzes Gläschen oder ein halbes Gläschen leer. Das ist einfach so. Und das ist dann auch okay, wenn es halt nur ein paar Löffel erstmal probiert und danach dann noch was trinkt, ist das vollkommen in Ordnung. Und umso entspannter wir selber da dran gehen, desto entspannter kann auch das Kind sein.
Wenn die Kinder dann älter werden, dann geht sie also ein bisschen los mit diesem Snacken. Der Hirsekringel in der Hand, im Buggy oder unterwegs die großen Brotboxen mit den Apfelschnitzchen und so weiter. Wie siehst du das? Das finde ich total spannend, das Thema, weil ich das viel beobachte, auch bei mir selbst, ne? So dieses große Snacken. Findest du das problematisch oder findest du das entspannt?
Ja, auch da, ne? Das kommt ja immer auf das Kind drauf an. Also wie du selber gerade von deinem Kind berichtet hast, ne? Es gibt ja Kinder, die sind einfach sehr groß. Die bleiben vielleicht auch sehr groß, wachsen sehr schnell und haben dann einfach auch mehr Hunger. Und da brauchst du dann vielleicht auch nochmal so eine zusätzliche Zwischenmahlzeit. Ich versuche es bei meinen Kindern auch so zu machen, dass es eben feste Mahlzeiten gibt, wo wir auch alle als Familie zusammenkommen. Also dass das wie so ein Ritual ist und dass wir da auch Regeln haben, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen, dass wir gemeinsam essen, dass dabei auch nicht noch parallel gespielt wird oder Handy oder Fernseher oder sowas läuft. Trotzdem gibt es auch immer Situationen, wo wir unterwegs sind, wo die Kinder dann unterwegs was essen möchten. Wir gerade auf dem Spielplatz angekommen sind und es dann erstmal heißt, Mama, hast du was dabei? Wo ist das Essen? Und auch das ist mal okay. Also ich glaube, man muss so eine gute Balance finden. Ich bin kein Fan von diesem permanenten Snacken und vielleicht dann auch aus anderen Gründen als tatsächlich Hunger essen. Also, dass man sich irgendwie langweilt und dann halt anfängt zu essen oder aus Trost anfängt zu essen. Also dieses ganze Emotionale, davon ein bisschen zu trennen, also dass die Kinder eben lernen, es gibt feste Zeiten, an denen wir gemeinsam essen und ich kann so viel essen, wie ich möchte. Ich werde nicht gezwungen, jetzt alles aufzuessen und dadurch dann eben auch ihr eigenes Sättigungsgefühl kennenlernen.
Mhm.
Klar, es muss auch mal Ausnahmen geben und dass das dann auch okay ist, dass dann auch mal was zwischendurch gegessen wird.
Ja, voll. Das Trösten hast du gerade angesprochen.
Ja.
Das Trösten mit dem Eis, ein großer Move der 80er Jahre, würde ich sagen, und der 90er. Also ich kenne es auf jeden Fall, dieses, oh, du bist hingefallen, jetzt erstmal ein Eis. Was kann das machen? Also warum hältst du das für ein problematisches Verhalten von Eltern?
Ja, damit wird so ein bisschen der Grundstein gelegt, dass wir auch Nahrungsmittel in so Kategorien einteilen, also dass es eben Nahrungsmittel gibt, die besonders für emotional belastende Momente gut sind. Das sind dann ja häufig eher Süßigkeiten oder halt sehr kalorienhaltige Lebensmittel. Das kann auch dazu führen, es gab jetzt vor kurzem eine Werbung von einer großen Fastfood-Kette, wo ein Kind irgendwie im Haushalt hilft und dem Werbeclaim, dass es dann im Anschluss ja dort eben eine Mahlzeit bekommt. Und das ist dann ja auch irgendwie so ein, wie ein Druckmittel, das auf die Kinder eingesetzt wird.
Ein Belohnungsding.
Genau.
Ne?
Und auf der anderen Seite kann es eben dazu führen, dass Kinder dann Gemüse als eine Aufgabe betrachten. Also, dass sie das erstmal essen müssen, damit sie dann das vermeintlich leckerere oder also begehrtere Lebensmittel eben bekommen. Das führt eben dazu, dass dann so Kategorien gebildet werden. Also das besonders attraktive Lebensmittel und das, was ich irgendwie essen muss. Und es wäre schön, wenn wir das vermeiden können und alle Lebensmittel irgendwie gleichwertig angesehen werden.
Aber passiert das nicht schon durch den Geschmack? Weil ich sag mal, klar reagiert mein Kind auf das erste Mal Brokkoli im Mund anders als auf das erste Mal Vanilleeis, sage ich mal.
Klar.
Ist es dann nicht eh auch schon so eine Kategorisierung oder was ist dann der Unterschied?
Ja, klar, ne? Zucker spricht unser Gehirn ganz anders an, aber da wird halt dann noch ein zusätzlicher emotionaler Reiz mitgesetzt. Also damit verstärken wir das dann ja noch. Und es gibt auch viele Kinder, die ja Äpfel sehr gerne essen. Da ist ja auch Fruchtzucker drin oder Gurke, gerade sehr angesagt ist, oder zum Teil auch Brokkoli. Also
ja.
Meine Kinder mögen Brokkoli, weil sie aussehen wie kleine Bäume. Also es muss ja nicht immer nur der hohe Zuckergehalt sein, der vom Lebensmittel überzeugt. Das kann ja auch ein ganz anderer Reiz sein, der für Kinder irgendwie ansprechend ist.
Ja, mein Kind snackt gerne Zitrone, seit ich gesagt habe, da sind ganz viele Polizisten drin. Vitamin C sind bei uns immer Polizisten. Jetzt will er immer an der Zitrone lecken und freut sich über die Polizisten. Ja, also das kann man auch ein bisschen gegensteuern oder nutzen, ne? Diesen
genau
emotionalen
so,
Aspekt.
So ein bisschen spielerisch das Einsetzen und Erkunden. Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und da wird es dann wirklich interessant, finde ich, was so diesen psychologischen Aspekt betrifft. Grundschulkinder, da geht das dann los, dass die Körper verglichen werden. Das war mir auch nicht bewusst, bevor ich Mutter war, wie früh das losgeht, aber es geht los. Und was passiert in dem Alter und warum ist das schon so früh? Ich hatte das auf die Pubertät irgendwie. Mental war ich darauf nicht vorbereitet in dem Moment.
Ja, genau. Es gibt da Studien dazu, die zeigen, dass schon sechsjährige Kinder und vor allem auch da wieder die Mädchen anfangen, ihre Körper zu vergleichen oder negative Einstellungen gegenüber ihrem eigenen Körper zu entwickeln. Das hat auch viel damit zu tun, wie der weibliche Körper insgesamt eben wahrgenommen wird. Also zum Teil auch dadurch, was in den Familien vorgelebt wird. Also wenn die Mama oder die Oma eben auch selber sehr auf ihre eigene Figur achtet oder sehr viel auch darüber spricht. Das ist so klassischer Fat Talk, nennen wir das. Also dass man sagt, ach Gott, ich habe so zugenommen und jetzt muss ich aber wieder auf meine Figur achten. Und das Gegenüber dann anfängt zu sagen, nein, ach Quatsch, gar nicht, da so drauf einsteigt. Damit wird halt vermittelt, dass eigentlich nur ein schlanker, fitter Körper auch ein schöner Körper ist. Und das ist ja auch etwas, was die Kinder dann eben lernen in ihrem Umfeld. Aber natürlich nicht nur in den Familien, sondern auch gesamtgesellschaftlich wird eben leider oft noch vermittelt, dass Frauen nur ein erfülltes, glückliches, erfolgreiches Leben führen können, wenn sie auch dieser Normschönheit irgendwo entsprechen. Und das kriegen auch schon Grundschüler mit. Und da fängt das dann an, dass solche Glaubenssätze sich halt herausbilden und die Kinder versuchen, dem irgendwie zu entsprechen. Ich meine, das sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich so Kinderserien anschaut. Kinderkörper an sich, also haben ja noch keine sekundären Geschlechtsmerkmale, aber in Kinderserien sind weibliche Charaktere schon häufig sehr feminin dargestellt und das sehen kleine Mädchen natürlich auch.
Ja, stimmt. Ja, und gleichzeitig werden auch die Körper bewertet. Also ich sag mal, bei Pepper Woods zum Beispiel sagt ja auch andauernd irgendwer, dass Papa einen dicken Dickbauch hat und so weiter. Ne? Also es ist ja schon irgendwie krass, wie viel das dann auch Thema ist. Ich finde auch in so Kindergartenreimen, ne? Warte mal, was hatten wir letztens? Deine Oma kann Karate, keine Ahnung, dein Papa kann Ballett und du bist fett. So kam mein Fünfjähriger nach Hause und hat es gesagt. Und ich habe ihm gesagt, das sagen wir so niemals, weil wir sowas niemals einfach in den Mund nehmen, dass wir sowas zu anderen Leuten sagen, und habe ihm beigebracht, dass wir jetzt immer und du bist nett sagen. Und das hat er jetzt in der Kita auch so verbreitet, aber kommt natürlich nicht ganz so gut damit an, wie das mit dem Fett, ne? Aber krass, wie das einfach schon so früh zum Thema wird. Du hast gerade gesagt, die Tante, die Oma. Ich bin da innerlich so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dachte so, ja, okay, wenn es mal so von außen kommt, nicht so schlimm. Aber du hast schon total recht. Also selbst wenn man als Mutter, als Vater da sehr drauf achtet, dass man in der Familie nicht so sehr über Körper bewertend spricht. Was mache ich denn, wenn bei mir zu Hause jemand immer wieder ist und das tut? Also die Oma, die Tante, wie auch immer, immer wieder das Thema aufploppen lässt. Würdest du da sagen, stopp, hier bei uns nicht? Und wenn ja, vor den Kindern oder nicht vor den Kindern?
Ja, ich glaube, kommt natürlich auch ein bisschen auf das Verhältnis drauf an. Also man muss da jetzt auch nicht den größten Familienstreit provozieren. Aber ich finde schon, dass man das auch ansprechen kann und sagen kann, wir möchten keine Körper kommentieren. Mhm. Uns ist es wichtig, dass es unterschiedliche Körperformen gibt und dass das in Ordnung ist. Kinder sind ja wahnsinnig neugierig und haben auch viele Fragen und erkunden so ihre Umwelt. Und wenn sie dann in ihrem Umfeld eben auch mal andere Körperformen, also es geht ja nicht nur um das Gewicht, ne, geht ja auch um andere Erkrankungen, die man vielleicht sieht, körperliche Behinderungen, die irgendwie sichtbar sind, haben sie ja auch erstmal sehr viele Fragen dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man darüber sprechen kann und dass man dann eben auch erklären kann, ja, es gibt einfach sehr unterschiedliche Menschen und das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder hat halt einfach eine andere Geschichte und das führt dazu, dass wir auch unterschiedliche Körper haben. Genau, das würde ich versuchen, eben immer wieder mit meinen Kindern zu besprechen und das aber auch nicht so zu tabuisieren. Ne? Also wenn auch mal ein Kind sagt, boah, warum ist der Mann so dick, dann klar, es ist erstmal unangenehm, aber dass man dann nicht sagt, pst, und darüber reden wir nicht, sondern dass man eben versucht, mit dem Kind altersentsprechend darüber zu sprechen, warum das so sein kann und dass es halt auch in Ordnung ist, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Genau, ich glaube, das wäre so meine Herangehensweise.
Ja, jetzt ist Body Positivity, sage ich mal, nicht die Lösung, wenn ein Kind einfach viel zu viel isst und ich merke so, okay, mein Kind, also die Portionen passen jetzt nicht mehr zu dem, was mein Kind braucht und ich merke auch, mein Kind legt wirklich zu und legt zu und ich weiß natürlich als Mutter, okay, das könnte Probleme geben. Das könnte tatsächlich dazu führen, dass es gehänselt wird. Es könnte dazu führen, dass es im Sport immer derjenige ist, diejenige ist, die als letztes ins Team gerufen wird und so weiter. Wie kann man da intervenieren, ohne dem Kind das Gefühl zu geben, Mama oder Papa finden mich jetzt zu dick? Die finden nicht, dass ich schön bin.
Ja, also ich würde bei Kindern immer noch versuchen, auch den Ausgleich über Bewegung zu suchen. Also dass man vielleicht nicht die Nahrungsaufnahme als erstes so stark beschränkt, also dass es eben nicht darum geht, eine Diät zu machen, sondern eher versuchen, mehr Bewegung in den Alltag mit einzubauen. Kinder wachsen ja auch noch wirklich sehr viel, also da kann sich ja über so einen Wachstumsschub auch wieder sehr viel verändern. Das ist genau, also auch da, ne, ist immer, weiß man ja als Eltern jetzt auch nicht, ne? Ist das jetzt gerade wieder ein Wachstumsschub, der sich ankündigt und das Kind isst deswegen ganz, ganz viel oder hat es irgendwelche anderen Gründe? Deswegen, auch da würde ich versuchen, Ruhe zu bewahren, nicht sofort in so einen Druck reinzukommen, wenn das über einen längeren Zeitraum geht und man merkt, ja, da tut sich jetzt doch eben einiges am Gewicht, da auch mit dem Kinderarzt offen drüber zu sprechen und ja, versuchen, also wenn man versucht, an der Ernährung was zu verändern, das eben nicht nur auf dieses eine Kind zu beziehen, sondern so gesamt als Familie. Also dass man dann eben schaut, okay, wie können wir vielleicht auch gemeinsam die Mahlzeit ein bisschen verändern, dass wir mehr auf Vollkornprodukte setzen, mehr Rohkost mit einbauen, alle zusammen. Dass es jetzt nicht so eine Abstrafen des einen Kindes ist, sondern dass es irgendwie so eine gemeinsamer Prozess ist und dass man gemeinsam versucht, ein bisschen auf eine ausgewogenere Ernährung zu achten.
Woran liegt das denn, wenn Kinder so viel essen? Also normalerweise müssten sie ja so ein inneres Gefühl dafür haben, ne? So ein intuitives Gefühl von, was brauche ich und was brauche ich nicht. Was kann sowas stören, so ein intuitives Gefühl?
Ja, diese Wachstumsphasen machen da ja auch sehr, sehr viel aus. Und dann ist es ja eigentlich auch intuitiv. Also
total.
Dann essen sie ja auch nach ihren Bedürfnissen. Es kommt für uns Erwachsene, aber vielleicht manchmal eben erfassen wir das nicht so direkt, weil wir es ja nicht spüren und auch nicht so unmittelbar sehen. Was dieses Sättigungsgefühl stören kann, ist, wenn man zum Beispiel das Kind zwingt, immer aufzuessen. Also so Sätze wie, wenn du jetzt deinen Teller nicht aufisst, dann gibt's morgen schlechtes Wetter oder sowas. Ich glaube, das hat auch abgenommen, ist mein Gefühl. Also als ich Kind war, war sowas noch viel verbreiteter. Und das ist ein sehr guter Trend, dass das weniger wird. Aber genau, ne, wenn man sehr streng darauf achtet, dass eben immer der Teller tatsächlich leer gegessen wird, dass man vielleicht auch als Erwachsener die Portionen vorgibt, die gegessen werden müssen, das kann dazu führen, dass das Kind eben verlernt, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und genau deswegen wäre da auch so meine Empfehlung, wenn eben Kleinkinder anfangen, da selbstständig zu essen und dann ja oft auch so in ihrer Autonomieentwicklung das auch irgendwie spannend finden, Nein zu sagen, ich will das jetzt nicht. Das dann auch erstmal anzunehmen, ne? Also zu sagen, okay, ich biete es dir an, das und das gibt's. Du darfst nicht einfach alles frei wählen, aber das, was du dann für richtig hältst als Portion und was deinem Hungergefühl entspricht, akzeptiere ich.
Ja, also dass man diese Intuition nicht stört. Wie ist das mit nebenbei essen? Also ich denke gerade so, ich sag mal, so eine Chipspackung ist ja schnell leer, wenn man gerade irgendwie eine Lieblingsserie guckt. Ja. Würdest du da vorsichtig sein als Eltern?
Ja.
Du wächst ab.
Genau, also auch da, ne, ich glaube, Ausnahmen dürfen immer mal sein und es kann ja auch total schönes gemeinsames Erlebnis sein, wenn man sich irgendwie so einen Filmabend macht und dabei darf dann auch gesnackt werden und das Kind darf sich auch mal was Süßes aussuchen oder die Chipspackung aussuchen. Genau, also wie gesagt, ne, so Ausnahmen würde ich auf jeden Fall immer auch mit im Familienalltag irgendwie integrieren. Aber grundsätzlich finde ich schon gut, wenn es da so feste Rituale im Familienalltag gibt und das vorsehbar für das Kind ist, also dass man eben genau weiß, wie läuft so eine Familienmahlzeit ab. Alle setzen sich gemeinsam hin, man deckt den Tisch, es wird am Tisch gegessen, damit es eben nicht so was Beiläufiges ist, sondern für das Kind eine überschaubare Situation, wo es genau weiß, was kommt jetzt auf mich zu und da so seine festen Routinen auch entwickelt.
Ich finde es gerade voll schön, dass du das so sagst, weil wenn man etwas so dogmatisch sieht, ne, und das darf nicht sein und das darf auf keinen Fall, das ist ja auch wieder ein Thema groß machen eigentlich, ne?
Ja.
Also ich finde das gerade voll schön, dass du da auch so ein bisschen Entspannung reinbringst und sagst, na klar können wir mal als Familie uns einen Chips- und Popcorn-Abend machen und das voll zelebrieren.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass wir jeden Tag vorm Fernseher erstmal eine Chipspackung öffnen, ne? So, also ich finde das ein sehr interessanten Ansatz, weil ich es jetzt irgendwie fast anders erwartet hätte, dass du sehr klar sagst, das geht nicht, das führt zu Problemen und du machst es gerade nicht und das finde ich gerade sehr entspannt, auch für mich als Mutter, weil ich so denke, so ja, guck mal, es muss einfach nicht so ein riesiges Thema sein, voll schön. Gehen wir nochmal zu dem Körpergefühl und zum Mindset. Ungünstige Schönheitsideale, brauchen wir nicht drüber sprechen, sind gesellschaftlich auf jeden Fall etabliert. Jetzt trifft es aber ja durchaus auch Jungs, die dann anfangen, weiß ich nicht, ich kann beim Schwimmen nicht mehr das T-Shirt ausziehen, weil ich ein bisschen dicky geworden bin. Und also ich erlebe das wirklich viel, auch so im Freundeskreis meiner Kinder und so weiter, dass die Kinder und Jugendlichen sich selbst als falsch erleben in ihrem Körper. Gegen die Gesellschaft kann ich jetzt als Einzelner erstmal nichts tun, aber wie kann ich gegensteuern?
Ja, also genau, auch wenn du sagst, man kann gegen die Gesellschaft nichts tun, möchte ich trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, weil genau, auch bei den Jungs sehen wir, dass das mehr zunimmt, weil auch da die Vorstellungen, wie ein männlicher Körper auszusehen hat, strikter geworden sind und dass auch den jungen Männern eben sehr viel stärker irgendwie ständig der Spiegel vorgehalten wird und gesagt wird, ja, aber du solltest eigentlich groß, schlank, sportlich sein und Genau, das war vor 20, 30 Jahren vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt. Also das ist zwar jetzt, werden beide Geschlechter vielleicht eher gleich behandelt, aber gleich schlecht. Also das ist jetzt trotzdem kein Trend, den ich unterstützen möchte.
Eigentlich eine schreckliche, ja, es ist eigentlich eine schreckliche Entwicklung.
Genau.
Es hätte andersrum eine Angleichung passieren sollen. Ne?
Genau. Und was kann man jetzt als Familie tun? Auch da ist die Vorbildfunktion, glaube ich, sehr wichtig. Also, dass man seinen Kindern vorlebt, ich fühle mich in meinem eigenen Körper wohl, auch wenn der vielleicht nicht perfekt immer aussieht, und dass man auch, ja, also Körper sind ja jetzt nicht nur ein Ort der Darstellung, sondern haben ja auch noch ganz viele andere Funktionen, und dass man eben vielleicht auch das mehr betont, ne? Also was mag ich an mir, was vielleicht nicht mit meinem Aussehen zu tun hat, was kann mein Körper alles Tolles, also wo erlebe ich mich als selbstwirksam, was macht mir Spaß? Genau, also dass man da über ganz viele andere Sachen auch spricht, die erstmal primär mit dem Aussehen gar nichts zu tun haben. Ja. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es trotzdem auch wichtig, dass man Kinder und Jugendlichen eben aufklärt über solche gesellschaftlichen Trends und versucht mit ihnen gemeinsam, ich finde, da bleibt im Moment auch viel zu viel an den Eltern selber hängen. Also, dass man immer nur sagt, ja, die Eltern müssen jetzt die Kinder für Social Media fit machen und müssen irgendwie schauen, dass die damit gut umgehen können. Wo ich das Gefühl habe, wir haben, also insgesamt als Gesellschaft, können wir damit noch gar nicht so richtig gut umgehen und wissen noch gar nicht so richtig, was wir uns Menschen damit eigentlich zumuten zum Teil. Aber um zum Thema zurückzukommen, dass man da eben die Kinder, die Jugendliche darauf vorbereitet, dass eben in sozialen Medien, aber auch in klassischen Medien, ne, ist ja im Fernsehen auch nicht anders, nur bestimmte Teile der Gesellschaft abgebildet werden, dass da irgendwie Ideale verkörpert werden und dass das Leben aber nicht immer so aussieht. Also dass das halt sehr selektiv ist, was man da sieht. Und auch wenn wir das wissen, dadurch, dass wir trotzdem immer wieder diese optimierten Bilder sehen, ist es sehr schwer für unsere Gehirne, das nicht als normal wahrzunehmen. Also selbst wenn wir ganz aktiv darüber nachdenken und wissen, das ist nicht alles real, das ist optimiert, ist unsere primäre visuelle Wahrnehmung da einfach noch in einem, ja, Steinzeitalter verblieben, dass das halt erstmal als Realität wahrgenommen wird. Genau. Und okay, da würde ich versuchen, mit meinen jugendlichen Kindern eben auch viel drüber zu sprechen und zu schauen, ja, also was ist denn daran jetzt eigentlich vielleicht wirklich so und was ist auch optimiert worden?
Ja. Weißt du, was ich total cool fand? Football oder Rugby mal mit den Kindern zu gucken, weil da kannst du nämlich total schön sehen, wie jede Körperform seine Stärken hat. Also wie der eine, der kleine Flinke, der halt durch alle durch sich schlängeln kann, ganz schnell nach vorne kommt. Wie der andere, der wirklich bullig vor einem steht, dass der so eine Stärke hat und sagt, hier kommst du nicht durch. Und wie die alle zusammen zu was ganz Starkem wachsen, allein, also durch ihre Vielfalt, wenn die alle halt so gleich werden, würde es nicht funktionieren. Das fand ich voll schön, als mein Sohn sich angefangen hat, für Football zu interessieren, habe ich gedacht, yes, Gott sei Dank, was für ein cooler Sport, um das mal zu thematisieren, dass Körper auch unterschiedliche Funktionen haben und auch eine unterschiedliche Wirkweise, so, ne?
Ja. Ja, super Beispiel, das merke ich mir auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig gut. Was würdest du dazu sagen, mal so Dokumentationen auch mit den Kindern zu gucken? Also ich denke jetzt an so Dokumentationen wie Embrace zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da hat eine Frau eine Essstörung gehabt und hat die überwunden und macht sich dann wirklich auf den Weg, mit ganz verschiedenen Menschen zu sprechen über Körperbilder. Wie geht's dir? Was hat dazu geführt, dass du dich wie fühlst? Und da sind ganz unterschiedliche Menschen, die so gezeigt werden. Würdest du sagen, das ist gut, sowas wirklich zum Thema zu machen, oder macht es das dann vielleicht auch alles schon wieder zu groß?
Ja, ich glaube, das kommt eben stark auf das Kind drauf an. Also ich würde es mir als Eltern auf jeden Fall vorher erstmal anschauen, wie und was thematisiert wird. Wenn das Kind sich dafür interessiert und das auch kognitiv, emotional schon so verarbeiten kann, dann auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man darüber eben im Austausch ist, also dass man darüber sich unterhalten kann. Ja, und dann, wie gesagt, würde ich das vom Kind abhängig machen.
Wenn ich selbst Probleme mit dem Essen habe, also haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, gerade die 80er Jahre waren ja prädestiniert für das Trosteis. Ich glaube, dass jeder von uns auch schon mal aus Trost irgendwas gegessen hat oder aus Belohnung oder so. Ja. Also ich glaube, man hat keine Essstörung, wenn man mal nach einem schlechten Tag sich eine Schoki gegönnt hat und gesagt hat, das habe ich jetzt verdient. Aber dennoch würde ich sagen, gerade wir als Generation haben vielleicht nicht die besten Voraussetzungen gehabt, um ein sehr positives Gefühl zu essen zu haben oder ein sehr gesundes Gefühl dazu zu bekommen. was, wenn ich selbst wirklich merke, okay, ich habe vielleicht eine Essstörung, eine ausgewachsene, oder ich habe generell einfach ein bisschen Probleme mit meinem Körper. Wie kann ich darauf aufpassen, den Kindern nicht dieses Mindset zu vererben?
Ja, das ist eine richtig gute und deep, ne? Nicht so einfach zu beantwortende Frage. Habe ich als Kinder- und Jugendpsychiaterin tatsächlich auch immer wieder mal erlebt, dass wir Jugendliche behandelt haben und die Mutter, meistens sind es ja immer noch eher Frauen, die Mutter selber auch unter einer chronifizierten Essstörung gelitten hat. Und das ist sehr schwierig für die gesamte Familie. Also die Mütter machen sich oft riesige Vorwürfe, weil sie das natürlich auch nicht so vorleben möchten. Trotzdem ist es einfach eine sehr, sehr, sehr schwere, hartnäckige Erkrankung. Und ich glaube auch da, jede Mutter versucht es so gut wie möglich zu machen. Und manchmal ist die Erkrankung aber halt stärker und man schafft es nicht, das komplett von den Kindern fernzuhalten. Ich glaube, in so einem Fall ist es wichtig, dass man sich das eingesteht, dass man da immer noch ein Thema hat, auch wenn es vielleicht schon sehr lange da ist und man selber der Meinung ist, okay, ich bin doch jetzt erwachsen und habe meine eigene Familie und sollte das irgendwie überwunden haben. Wie gesagt, ne, es ist eine Erkrankung, es ist nichts, was man sich aussucht, und sich selber Hilfe zu suchen. Da auch als erwachsene, gestandene Frau nochmal bereit zu sein, selber in Therapie zu gehen, da nach jemanden zu suchen, der sich auch gut mit diesem Thema auskennt. Es sind eher Transitionserkrankungen, also die halt in der Jugend- und jungen Erwachsenenalter auftreten. Deswegen ist jetzt nicht jeder Erwachsenentherapeut darauf spezialisiert. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich da nochmal eben zu schauen, dass das jemand ist, der sich gut mit dem Thema auskennt.
Okay,
und das dann nochmal versuchen anzugehen.
Ja. Das ist ja auch ein gutes Vorbild für die Kinder, ne? Zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Problem und ja, gehe da nicht so lapidar drüber hinweg, wenn ich eins habe, ne? Wann treten denn üblicherweise die ersten Probleme auf? Du hast es gerade schon gesagt, das tritt normal im Kinder- und frühen Jugendalter auf. Was ist so ein typisches Alter, bei dem man hellhörig werden könnte, wenn Essen ein großes Thema wird?
Ja. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je Erkrankung. Also bei der Magersucht ist es häufig ein bisschen früher. Da hatten wir bisher in der Forschung so einen Peak um das 14. Lebensjahr festgestellt. Aber auch da muss man sagen, wir sehen, dass es früher wird. Also dass eher noch jüngere Kinder mittlerweile betroffen sind, dass es irgendwo zwischen 11, 12 oft schon losgeht. Bei der Bulimie ist es oft ein bisschen später, um das 16. Lebensalter. Es kann auch sein, dass es ineinander übergeht, also dass man erstmal eine Magersucht hat, später eher bulimische Symptome hat oder andersrum. Das gibt es beides. Also da sind die Erkrankungen schon auch zum Teil nah beieinander. Wie gesagt, insgesamt ist der Trend eher, dass es ein bisschen früher losgeht. Was auch damit zu tun haben kann, dass die Pubertät auch sich eher ein bisschen weiter nach vorne verlagert und genau, also diese ganzen Themen eben schon früher auftreten.
Stimmt. Was sind denn so erste Warnzeichen, wo du sagst, okay, also das geht so über normales sich mit sich selbst und mit dem Essen auseinandersetzen hinaus?
Wenn das Kind anfängt, sich sehr stark zurückzuziehen, nicht mehr an Familienmahlzeiten teilzunehmen oder zwar beim Vorbereiten, also beim Kochen helfen. Wir haben es auch ganz oft gesehen, dass Betroffene super gerne backen und stundenlang in der Küche sind und dann aber nicht mitessen.
Mhm. Dass dieses Kontrollgefühl wahrscheinlich noch größer werden lässt, ne?
Ja, genau. Und also Betroffene von einer Essstörung beschäftigen sich ja oft ganz, ganz viel mit dem Essen. Also haben auch unheimlich viel Wissen darüber und kennen super viele Rezepte, kochen eigentlich auch gerne, aber eben diesen Schritt, es dann selber zu sich zu nehmen, da steigen sie dann oft aus. Mhm. Wenn das Kind also sich gar nicht mehr zeigen möchte, sehr weite Kleidung trägt und ich meine, es ist immer schwer auch abzuwägen, ne? Es ist ja auch irgendwo als Teenager normal, dass man ja mehr für sich sein möchte und die Eltern nicht mehr an allem teilhaben lässt. Aber genau, wenn so mehrere Sachen eben zusammenkommen, dann würde ich, glaube ich, hellhörig werden. Ja, wenn ich mitbekomme, dass mein Kind auf Social Media sich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzt, vielleicht auch mal fragen, was schaust du dir da so an? Also ich würde es nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist schon sehr übergriffig, direkt einzufordern in das Handy meines Teenagers gucken zu dürfen, aber dass man da eben versucht, trotzdem in einem offenen Austausch zu bleiben und mal nachzufragen, was schaust du dir da eigentlich so an, was wird dir so angezeigt in dem Algorithmus, der sagt ja schon auch sehr viel darüber aus, was was das Kind gerade beschäftigt.
Ja. Jetzt bist du ja wirklich in der Behandlung sozusagen tätig. Es gibt ja davor auch noch ein paar Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Zu einer ganz besonderen Form des sich beraten Lassens oder des begleiten Lassens kommen wir gleich noch, weil da bist du auch ganz gut involviert. Es gibt da eine App, die wir auf jeden Fall auch nochmal vorschlagen wollen, für Eltern und für Teenager, die sich selbst auch anfangen, Sorgen zu machen. Aber gibt es so eine Beratungsstelle, also gibt es eine Möglichkeit, erstmal irgendwo hinzugehen und wirklich von Mensch zu Mensch jemanden zu finden, der einem auch vielleicht ein bisschen beim Einordnen hilft? Ist das noch normal oder müssen wir uns jetzt schon Sorgen machen? Müssen wir uns auf eine Warteliste setzen lassen?
Ja, genau. Also da gibt es einige unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Beratungsstellen, die sich auch tatsächlich auf dieses Thema spezialisiert haben. Das ist, wie so oft in Deutschland, nicht zentral organisiert. Deswegen muss man da immer so ein bisschen schauen, was gibt es jetzt in meiner Umgebung. Aber in eigentlich allen größeren Städten findet man auf jeden Fall so ein Beratungsangebot. Mittlerweile wird das zum Teil auch online gemacht, also dass man gar nicht mehr unbedingt vor Ort sein muss. Und was ich finde, ist auch mal ein sehr wichtiger Ansprechpartner, ist der Kinder- oder Hausarzt, je nachdem wie alt das Kind ist. Und gerade wenn es da ein gutes Vertrauensverhältnis gibt, also oft begleitet der Kinderarzt ja wirklich von der Geburt fast bis irgendwann ins Jugendalter und kennt die Familie gut, weiß auch, wie die Entwicklung eben war und kann das dann schon so ganz gut einordnen. Also, dass man da nochmal drüber spricht, ja, ist das jetzt einfach eine normale Entwicklungsphase oder sollten wir da vielleicht schon erste Schritte gehen?
Würdest du das mit dem Kind machen oder erstmal ohne dem Kind, Jugendlichen, wie auch immer?
Ich bin tendenziell immer dafür, das mit dem Kind zusammen zu machen, weil ja, genau, es geht ja letztendlich um das Kind und da finde ich, ist Offenheit wichtig. Manchmal geht das halt nicht, also manchmal möchte das Kind das selber nicht und dann haben die Eltern trotzdem auch ein Recht darauf, beraten zu werden. Letztendlich haben sie ja auch die Verantwortung, solange das Kind minderjährig ist. Aber ich würde es auf jeden Fall immer anbieten und versuchen, das Kind da auch mit dabei zu haben.
Okay. Wenn du ins Boot kommst, wie viel Zeit ist vergangen seit dem Punkt, an dem Eltern gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Hilfe? Wie lange muss man aktuell warten auf einen Therapieplatz oder auf einen Erstkontakt mit jemandem, der vom Fach ist und da wirklich helfen kann?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also die Wartezeiten auf ambulante Psychotherapie sind einfach enorm lang. Aktuell in circa 26 Wochen, also das ist ungefähr 6 Monate. Und das ist eben
für Kinder und Jugendliche.
Für Kinder und Jugendliche, genau.
Wahnsinn.
Genau, also das ist für Kinder und Jugendliche auch nochmal ein bisschen länger als bei den Erwachsenen, weil es einfach weniger Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gibt. Und das ist halt ein gemittelter Wert für ganz Deutschland. Das heißt, das ist für Region zu Region auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich habe jetzt auch von eher ländlichen Regionen gehört, wo es zum Teil 1 bis 1,5 Jahre dauert, bis man einen ambulanten Psychotherapieplatz findet.
Und das ist ja der Wahnsinn.
Ewig lang.
Ja, Wahnsinn. Genau, da habt ihr angesetzt. Mir ist wichtig, nochmal zu sagen, wir machen hier keine Werbeveranstaltung. Wir haben uns einfach entschieden, weil wir dieses Angebot von euch unfassbar wertvoll finden, dass wir das auf jeden Fall unterstützen möchten. Das ist keine Werbung, das ist einfach Überzeugung. Ihr habt eine App entwickelt, die genau für diese Zeit Hilfe bieten kann. Kannst du einmal kurz erklären, was das für eine App ist und was ihr da euch überlegt habt, was helfen kann in dieser Zwischenzeit?
Ja, sehr gerne. Genau, also die Idee für Eat Appy kam von mir und meiner Kollegin Larissa, die auch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt, weil wir eben gemerkt haben, dass diese Lücke so riesengroß ist und dass letztendlich die Familien oft schon wissen, okay, es gibt ein Thema, es gibt ein Problem, gerne anfangen möchten und dann aber keinen Ansprechpartner haben. Und es sich dann so schnell verschlechtert, dass sie dann doch irgendwann in die Klinik kommen. Und da möchten wir gerne schon vorher ansetzen, wenn man noch ein bisschen Spielraum hat, das auch von zu Hause aus anzugehen. Und genau dafür ist Eat Appy da. Das ist eine psychotherapeutisch orientierte App, die in 3 Phasen aufgeteilt ist. Am Anfang geht es erstmal darum, die Erkrankung kennenzulernen, also zu erfahren, was sind typische Auslöser, was sind auch Symptome, die dadurch entstehen können, was merke ich vielleicht bei mir selber auch, was sind so Risikofaktoren, die dazu beitragen, dass dass ich das vielleicht bekommen habe. Also so erstmal zu verstehen, okay, woher kommt das überhaupt und wie kann ich mir auch selber erklären, dass ich da jetzt reingerutscht bin. Und dann in der zweiten Phase geht es darum, erste Schritte in Richtung Verhaltensveränderung zu gehen. Da geht es natürlich auch um das Thema Ernährung, aber nicht nur. Also uns ist auch ganz wichtig, die Hintergründe zu adressieren. Also oft spielt eben das Thema, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie gehe ich mit negativen Gedanken oder so Annahmen mir gegenüber um. Und wenn man lernt, da eben etwas entgegenzusetzen und für sich selbst gut zu sorgen, schafft man es dann auch eher, sich wieder dem Essen oder dem intuitiveren Essen zuzuwenden.
Mhm.
Das Thema Motivation spielt da auf jeden Fall auch eine sehr große Rolle. Also zu gucken, ja, was hat es vielleicht auch für positive Aspekte und warum lohnt es?
Eltern jonglieren täglich mit Zeit und Geld. Da hilft Klarheit. Genau dafür haben wir unseren Brigitte Academy ETF-Kurs entwickelt. Das Schritt-für-Schritt-Programm für Einsteigerinnen. In 12 kompakten Modulen lernst du, was ETFs sind, wie du ein Depot eröffnest, passende ETFs für dich auswählst und eine Strategie für dich und deinen Nachwuchs aufbaust. Ganz verständlich, flexibel und völlig ohne Finanzjargon. Also, starte jetzt für mehr finanzielle Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos auf brigitte.de/Elterngespräch, aber Achtung hier mit AE und mit dem Code ETF-Elterngespräch auch mit AE sparst du 10%. Viel Spaß beim Loslegen und finanziell fit werden.
Sich aber letztendlich doch für mich diese Erkrankung loszuwerden.
Das heißt, das ist eine App für die betroffenen Kinder,
genau,
und Jugendliche,
genau.
Nicht unbedingt für die Erwachsenen oder auch?
Nee, genau, das richtet sich an die betroffenen jungen Menschen. Also sie ist zugelassen als Medizinprodukt ab 12 Jahre.
Mhm.
Nach oben ist es sozusagen offen vom Alter. Wir würden sagen, so von der Ansprache richtet es sich an junge Menschen bis circa 25, weil wir versuchen, das eben auch sehr spielerisch alles darzustellen, da eben auf die Interessen und Bedürfnisse eher jüngerer Menschen einzugehen. Aber es dürften auch ältere Erwachsene benutzen.
Mhm.
Die Zulassung als Medizinprodukt bedeutet eben, dass wir bestimmte Regularien vom Land, also von Deutschland und der EU einhalten. Es ist keine automatische Übernahme durch die Krankenkasse, aber wir haben jetzt den ersten Vertrag mit der Techniker-Krankenkasse seit diesem Jahr. Das heißt, Versicherte der Techniker-Krankenkasse können das Angebot einfach über ihre Krankenkasse nutzen.
Super.
Wer jetzt bei einer anderen Krankenkasse versichert ist, kann aber zum Beispiel ab April an unserer ersten größeren Studie teilnehmen. Da arbeiten wir mit dem Uniklinikum Tübingen zusammen und dazu wird es alle Informationen auf unserer Website zu finden geben.
Die wir natürlich einmal vertaggen in den Shownotes.
Und ich wollte noch zur dritten Phase kurz sagen, da versuchen wir schon in Richtung dann auch Stabilisierung zu arbeiten. Also da geht es eben auch stark nochmal um so Themen wie Selbstwertgefühl, Energiehaushalt. Also wie schaffe ich es, dass es mir insgesamt gut geht, dass mein Wohlbefinden hoch ist, damit diese Erkrankung auch weniger eine Chance hat, zurückzukommen. Da gehen wir auch nochmal auf Themen wie soziale Medien ein. Also möglichst eben auch am Alltag der Jugendlichen, um auf alle Lebensaspekte irgendwie so ein bisschen einzugehen, zu schauen, wie kann man sie da unterstützen.
Ja, richtig toller Gedanke, den ihr da hattet. Und vielen Dank dafür, dass ihr das entwickelt habt. Ja, also wir sind ja jetzt echt so von Adam und Eva losgehoppelt und einmal so wirklich bis hin zu, wir haben hier wirklich eine ausgewachsene Essstörung. Ich glaube, an der Stelle können wir auch stoppen, weil ab hier kann ein Podcast auch nicht mehr helfen. Da kann man sich zum Beispiel die App runterladen und aber ganz dringend sich auch gleichzeitig auf eine Warteliste schreiben lassen. Abspringen von der Warteliste kann man immer noch, aber es dauert eben unfassbar lange, bis man Hilfe bekommt. Von daher lieber einmal zu früh als einmal zu spät zu sagen, ich brauche hier Hilfe mit meinem Kind oder auch als Jugendlicher, selbst betroffener Jugendlicher zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Ich danke dir von Herzen, Sarah. Du hast wirklich sehr viel Entspannung einerseits in das Thema gebracht und andererseits mir auch gerade echt nochmal gezeigt, okay, wo fängt das an? Was passiert? Was sind Warnzeichen? Das ist wahnsinnig hilfreich, weil man als Eltern ja eh immer dazu tendiert, sich ein bisschen zu viele Sorgen zu machen. Ja, man will sich einfach nicht zu wenige gemacht haben und das hilft einfach wahnsinnig beim Einordnen. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einmal mitgenommen hast durch diese ganze Timeline einer Kindheit, einer Jugend, die ganz gut aufgezeigt hat, finde ich. Ja, wo sind eigentlich die Momente, in denen es auch wichtig ist, wie wir mit dem Thema umgehen? Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit, Sarah. Den Link zur App Eatapi, die Website und alles weitere über eure Arbeit findet ihr in den Shownotes. Bei uns geht's ja am nächsten Donnerstag weiter zusammen mit Elke Schicke. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Kritik habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare eurer Podcast-Plattform oder an podcast@eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe aus Hamburg von mir und Sarah und tschüss.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Gerne. Tschüss.